Bauen, Wohnen, Finanzieren. Der erste Wohnmesse-Podcast. Das folgende Gespräch wurde live auf der erste Wohnmesse digital aufgezeichnet. Mehr spannendes Immobilienwissen findest du auf www.erstewohnmesse.at.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Talk hier bei der erste Wohnmesse digital. Und ich möchte auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Hier bei uns ist Herr Dr. Ulrich Voigt. Er ist von der österreichischen Notariatskammer. Und wir werden uns ein bisschen über rechtliche Stolperfallen unterhalten beim Immobilienverkauf oder beziehungsweise beim Immobilienkauf, dass man diese rechtlichen Stolperfallen vermeidet. Und es gibt ja viele davon. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind bei der österreichischen Notariatskammer. Ist natürlich gleich die erste Frage, die sich irgendwie ergibt. Warum sollte man eigentlich bei einem Kaufvertrag zu einem Notar gehen?
Es ist so, dass, wie viele wissen, das Interesse in den Immobilienmarkt in den letzten Jahren sehr stark gestiegen ist. Das heißt, es ist großes Interesse da, Immobilien zu erwerben auf unterschiedlichen Ebenen, sei es jetzt zu errichten, Liegenschaften zu verkaufen, die dann für Bauträgerprojekte genutzt werden, aber auch natürlich im privaten Bereich oder ob es Vorsorgewohnungen sind. Es haben sich hier sehr, sehr viele Themen aufgetan und Notarinnen und Notare sind einfach Kenner dieses Gebiets, die können wirklich umfangreich Fragen beantworten und zwar, das ist glaube ich besonders wichtig, in jedem Stadium und vor allen Dingen auch umfassend und unverbindlich vom Beginn weg. Das heißt, wenn mich was interessiert, der Ankauf einer Immobilie und ich habe da einmal vorweg eine Frage, wie das ausschaut, das wird als Bauträgervertrag angeboten, dann kann ich schon einen Notar fragen, ob er mir da ein paar Tipps geben kann und gegebenenfalls ihn auch beauftragen, den Vertrag zu überprüfen oder den Vertrag auch, wenn es um einen Liegenschaftskauf geht, selbst zu errichten. Also es gibt so ein breites Spektrum und viel zu erzählen.
Es gibt viel zu erzählen. Haben wir auch, Sie haben ja auch ein paar aktuelle Fragen aus Ihrer Tätigkeit mitgebracht. Wir haben auch etliche Fragen zusammengesucht, die sich eben über die erste Wohnmesse reingekommen sind oder über die sozialen Medien. Sie können uns natürlich auch gerne, da wir live sind, Ihre Fragen schicken. Der Herr Dr. Voigt wird sie auch dann direkt beantworten. Also es gibt wirklich ein sehr breites Spektrum. Die erste Frage gleich, wenn ich zu einem Notar gehe, was muss ich ungefähr kalkulieren?
Also eine erste Rechtsauskunft ist bei einem Notar oder einer Notarin immer kostenfrei möglich. Hierbei wird festgestellt, was für Themen den Klienten drücken, wo der Schuh drückt. Und dann kann man im Rahmen dieser Besprechung auch vorweg schon festlegen, mit welchen Kosten in etwa zu rechnen ist.
Wir haben das ja zuerst, der vorgehende Talk ist um Finanzierung gegangen und das einer der wesentlichen Punkte war natürlich immer sich rechtzeitig um alles umschauen.
Da kann ich nur anschließen. Natürlich, wenn ich eine Wunschimmobilie gefunden habe, dann muss auch sichergestellt sein, dass ich die erwerben kann und dass, wenn ich ein Angebot stelle, dies entweder unter Vorbehalt einer Finanzierung gestellt wird, die man halt innerhalb einer Frist nachreicht und dem Verkäufer nachweist, oder eben, wenn man die Finanzierung hat, auch schon mitteilt, dass die Finanzierung gesichert ist. Wenn man dieses Angebot ohne jeden Vorbehalt stellt und die Finanzierung noch nicht gesichert ist, dann kann das schon Bauchschmerzen verursachen. Und daher dringend ratsam, natürlich mit der Finanzierung sehr sorgfältig zu sein. Es ändern sich auch laufend die Bedingungen, was den Finanzierungsmarkt betrifft. Und das sollte man im Auge haben, dass es da unterschiedliche Situationen geben kann. Und auch da ist Rechtzeitigkeit ganz wichtig.
Aber auch Rechtzeitigkeit, wenn es zum Beispiel, wenn man zum Notar geht, was das Grundbuch zum Beispiel betrifft, beziehungsweise, dass man sich da auch von Anfang an erkundigt und auch auf das sichere, das Grundbuch ist eine sichere Sache, aber man kann es ja oft nicht so lesen oder man weiß nicht dann im Endeffekt, was genau drinnen steht. Das ist ja auch etwas, was der Notar dann übernimmt, dass der mal schaut, ob es Belastungen gibt und ob noch Kredite aushaftend sind.
Richtig, also das Grundbuch, auf das wir sehr stolz sein können, das sorgt für eine große Rechtssicherheit und es ist für Banken, für die Bevölkerung, für unseren Berufsstand extrem wichtig, dass wir hier ein ganz tolles und zuverlässiges Grundbuch haben. Ein Grundbuchsauszug enthält mannigfaltige Informationen. Zum einen kann ich entnehmen Flächenausmaße, Eigentümerverhältnisse, Eintragungen, die das Grundstück betreffen, zum Beispiel ob da in irgendeiner Weise öffentliche Pflichten eingetragen sind. Es gibt da historisch auch vielleicht das eine oder andere, was interessant ist, so im Umfeld von Schönbrunn, was man so in Grundbüchern findet, dass man dort keinen Lärm machen darf oder dass man, ich würde jetzt fast sagen, zu Kaiserszeiten die Fenster geschlossen halten muss, wenn er vorbeifährt oder solche Dinge. Und natürlich auch neben dem Eigentümer die Belastungen, die auf dem Grundstück sind. Mhm. Und da muss man natürlich schon auch ins Detail gehen und nicht nur diese Informationen lesen können, sondern sie auch verwerten können im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsinteressenten. Das kann aber der Käufer und der Verkäufer sein. Also auch der Verkäufer kann interessiert sein, wenn er eine Liegenschaft verkauft, dass er sich aufklärt darüber, was kann er von diesen Lasten, die eingetragen sind, rauskriegen und was ist sozusagen im Gutbestand drinnen und muss drinnen bleiben. Es gibt auch so öffentliche Lasten, die drin bleiben müssen. Solche Themen ist es immer ratsam abzustimmen und sich da eingehend damit zu befassen.
Ja, weil man glaubt, man macht ein gutes Geschäft und sagt, boah, super, irgendeine Liegenschaft, die kostet ja nur so und so viel, unterschreibt gleich und kommt aber dann hinten nach drauf, dass eigentlich noch viele Belastungen oben sind und die man aber dann mit übernommen hat.
Ja, man ist beispielsweise im Wohnungseigentum an alle Vereinbarungen der Wohnungseigentümergemeinschaft gebunden. Mhm. Die kann ich nicht ändern. Das ist kein Wunschkonzert. Mhm. Da ist der Rechtsbestand so da und an den muss ich mich halten. Und was manchmal vorkommt, mit ein bisschen Schmunzeln sage ich das, dass nachträglich in ein Haus ein Lift eingebaut wird, auf Kosten von wenigen Wohnungseigentümern, die auch nur exklusiv diesen Lift nutzen können. Ja. Und natürlich, wenn das für mich kaufentscheidend ist, dass ich die Wohnung nur mit dem Lift kaufe und ich habe ihn gesehen, aber nicht benutzt, weil ich halt die Stiegen raufgegangen bin, dann wäre es nicht schlecht, vorher zu wissen, ob ich den Aufzug benutzen darf oder ob ich ein Entgelt zahlen muss, um dieser Liftgemeinschaft beitreten zu können. Solche Dinge sollte man im Vorfeld
unbedingt abklären. Steht im Grundbuch drinnen?
Steht unter Umständen im Grundbuch drinnen, wenn es eine Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen gibt. Aber man könnte das ablesen, ob man bei den Betriebskosten zum Beispiel einen Liftanteil dabei hat, solche Dinge. Also
man kann da
schon sehr ins Detail gehen und aus Rückschlüsse ziehen aus den Unterlagen, die vorliegen.
Also auf jeden Fall einmal einen Notar zu Rate ziehen. Und damit sind wir auch schon bei der ersten Frage. Und zwar Helena, als Laien gefragt, was genau macht der Notar eigentlich alles? Wo ist der Unterschied zum Rechtsanwalt?
Ja, es ist so, dass der Notar ein öffentliches Amt innehat. Er wird von einem Minister, derzeit der Justizministerin, bestellt und in dieser Eigenschaft mit öffentlichen Aufgaben betraut. Das heißt, die Urkunden, die er unter der Beachtung bestimmter Vorschriften errichtet, sind sogenannte öffentliche Urkunden. Mhm. Und diese öffentlichen Urkunden genießen eine hohe Beweiskraft. Er ist also, wenn man so will, ein Formaljurist. Er ist jemand, der Abläufe genau einhält, bei Verträgen auf die Wirksamkeit der Verträge Acht legt, darauf Einfluss nimmt, dass niemand übervorteilt wird, dass Entscheidungen bewusst getroffen werden, dass also nicht kurzfristige Entscheidungen unüberlegt getroffen werden. Und dem gegenüber gibt es Rechtsanwälte, die durchaus auch Liegenschaftskaufverträge natürlich beraten können, die aber von der Idee oder vom Grunde her einseitige Parteienvertreter sind und das auch dürfen. Ein Notar darf das nicht. Mhm. Ja, der darf nicht einseitig vertreten.
Mhm. Ein Notar ist also jemand, der auf beide Seiten auf alle möglichen Sachen hinweist und der eigentlich ein, kann man sagen, Schiedsrichter oder ist das?
Zum Teil, also natürlich, wenn es in Verlassenschaftsverfahren unter Umständen Streit gibt, dann muss man natürlich schon ein bisschen so. Ich habe immer das Bild der Waage, nicht? Es ist so ein bisschen ein Beruf, der mit einer Waage symbolisiert ist. Ja? Man versucht einen Ausgleich, man versucht es ein bisschen zu wiegen. Ja? Mhm.
Und es sind natürlich auch, was ein Rechtsanwalt nicht kann, es wäre natürlich die Gültigkeit von Kaufverträgen, das macht er nur da.
Also ein Kaufvertrag kann schon mündlich zustande kommen, das sollte man vielleicht noch erwähnen an dieser Stelle.
Okay, ja,
aber die Beglaubigung eines Kaufvertrages, das ist sozusagen Notarinnen und Notaren vorbehalten, weil sie eben ein öffentliches Amt ausüben. Mhm.
Ja, ich wollte jetzt niemanden verwirren. Ja, es stimmt, man kann natürlich Kaufverträge auch mündlich gestalten. Sollte man nicht machen, weil das ist immer eine schwierige Beweisfrage. Geht aber auch bei Immobilien. Natürlich. Also wenn wir beide uns jetzt hier einig werden über eine Immobilie und uns die Hand geben, dann müssten wir schon aufpassen, weil dann könnte ein Vertrag zustande gekommen sein.
Ja, glücklicherweise habe ich gar keine.
Ja,
und so viel kann ich outen. Also insofern können wir das Gespräch theoretisch natürlich gerne führen. Aber ja, wenn ich zu Ihnen sage, ich habe eine Wohnung, 100.000 Euro, kannst du sie haben, mhm, und wir schlagen ein, dann ist das wirksam zustande gekommen.
Ja.
Natürlich müssen dann noch die Zahlungsmodalitäten ergänzt werden und so weiter, aber das Geschäft ist bewirkt. Wir haben uns, mhm, über Gegenstand und Kaufpreis geeinigt und damit sind wir aneinander gebunden.
Mhm. Aber wie gesagt, die Bestätigung, also das,
die formalisierte Abwicklung,
da brauchen wir eine Unterstützung. Ja, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Wir haben es, wie gesagt, vorbereitet, aber wenn man einen Notar hat, den man fragen kann, das ist immer so, dann ist immer sehr spannend. Kann ich eine Klimaanlage installieren, wenn nicht jeder der Eigentümergemeinschaft zustimmt? Was kann passieren, wenn ich sie schon vor der Zustimmung anbringe?
Ja, vielleicht muss man ganz grundsätzlich zum Wohnungseigentum sagen, dass Wohnungseigentum eine bestimmte Form des Miteigentums ist, mhm, nämlich mit einer Qualifizierung, dass man ein bestimmtes Objekt ausschließlich nutzen darf. Es gibt also allgemeine Flächen in einem Wohnungseigentumsobjekt und bestimmte Flächen, also die mir zugeordnet sind, meine Eigentumswohnung, mhm, kann ich selbst nutzen. Mhm. Man ist aber natürlich vertraglich mit dem Wohnungseigentumsvertrag aneinander gebunden und deswegen muss man sich diesen Regelungen, die man da im Wohnungseigentumsvertrag getroffen hat, prinzipiell natürlich unterwerfen. Das heißt, es ist also günstig, in einem Wohnungseigentumsvertrag schon festzulegen, ob man ja Satzschüsseln anbringen darf und ob man Klimageräte anbringen darf, weil ich brauche im Prinzip grob gesprochen, man muss sich das natürlich im Einzelfall dann auch ansehen, aber man braucht im Prinzip sonst die Zustimmung der Miteigentümer für Änderungen, die ich an allgemeinen Teilen der Liegenschaft durchführe. Und für eine, mhm, Klimaanlage brauche ich entsprechend ein Außengerät, das auf der Fassade angebracht wird. Das ist ein allgemeiner Teil. Mhm. Und dementsprechend ist es also wichtig, dass man nicht ohne Zustimmung hier ganz generell Dinge sozusagen
ändern kann,
ja, sondern man muss sich anschauen, wie ist das vertraglich geregelt, man muss das im Einzelfall prüfen, ist das vorweg schon irgendwo vereinbart worden, dass jeder dort ein Klimagerät anbringen darf und man muss von dem ausgehend, muss man die Rechtslage natürlich genau prüfen.
Mhm. Und was ist es in dem gegebenen Fall, wenn das nicht der Fall ist, wenn man das Klimagerät schon montiert hat und danach erst, und aber, ich sage jetzt einmal, die Zustimmung der Wohnungseigentümer einholen hätte müssen?
Naja, grundsätzlich kann natürlich auch im Nachhinein alles genehmigt werden, mhm, und wenn der Einvernehmen da ist. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, wir sind alle einverstanden, aber jetzt wirst du bitter bestraft natürlich, ja, dafür. Aber wenn ich irgendeine Maßnahme setze, die ich nicht hätte setzen dürfen, dann bin ich natürlich meinen Miteigentümern gegenüber schadenersatzpflichtig, mhm, muss den ursprünglichen Zustand wiederherstellen und dann ist außer Spesen nichts gewesen.
Mhm. Also auch in so einem Fall immer vorher, ja, sprechen, unbedingt, schauen, was möglich, ja, ist und dann erst die Handlung, ja, setzen, weil, genau, wenn einmal böses Blut geschaffen ist, dann, ja, ist das immer so eine Sache.
Ja,
dann kommen wir auf Fragen zu, die wir vorbereitet haben. Ich habe endlich die richtige Wohnung gefunden. Im Grundbuch habe ich gesehen, dass viele Belastungen aufscheinen, die höher als der Kaufpreis sind. Worauf muss ich achten?
Es ist so, dass die Liegenschaftstransaktionen ganz generell über den Weg einer Treuhandschaft abgewickelt werden.
Mhm.
Das heißt, der Treuhänder ist ein, wenn Sie so wollen, weiterer Vertragspartner, der diesen Ablauf begleitet und im Rahmen dieses Ablaufes von den Vertragsparteien ermächtigt wird, Kontakt mit den Pfandgläubigern aufzunehmen und dort zu eruieren, in welcher Weise Aushaftungen bestehen. Es kann ja im Grundbuch etwas eingetragen sein, was tatsächlich nicht mehr besteht, die Forderung, oder, mhm, wo ein Teil schon zurückgezahlt wurde. Letzten Endes ist es so, dass der Verkäufer, wenn er eine Einigung über den Kaufpreis trifft und die Lastenfreistellung nicht möglich ist aus dem Kaufpreis, er aus eigenen Mitteln die Lastenfreistellung bewerkstelligen muss.
Der Verkäufer.
Mhm. Das heißt, wenn ich aus irgendeinem Grund die Wohnung einmal anders bewertet wurde und damit mit einem höheren Pfandrecht versehen wurde und der Wert ist aber gefallen aufgrund möglicherweise Sanierungszustand oder Ähnlichem, mhm, dann müsste der Verkäufer entsprechend einen Geldbetrag dazulegen aus eigenen Mitteln, damit er die Lastenfreistellung bewirkt. Und das wäre dann ein Rücktrittsgrund für den Käufer, wenn die Lastenfreistellung ihm nicht gelingt. Ja? Mhm. Und solche Dinge kann man aber natürlich aus dem Grundbuch schon, gerade im Bereich der Pfandrechte, kann man das natürlich ersehen.
Nämlich auch zu erkennen, wer jetzt eigentlich dann das übernimmt. Ob jetzt der Verkäufer das übernimmt oder ob das der Käufer übernimmt.
Ja, ein Käufer übernimmt in den seltensten Fällen Pfandrechte, aber der will mit seinem Kaufpreis das Grundbuch sozusagen bereinigen.
Ja, das meine
und,
ich dann.
Ja. Genau, und damit muss gewährleistet sein, dass das auch mit dem Kaufpreis möglich ist. Mhm.
Danke. Dann nächste Frage aus dem Chat. Wenn ich sterbe, will ich mein Haus meiner Tochter vererben. Wie regle ich das am besten?
Ja, also grundsätzlich gibt es ja das bürgerliche Gesetzbuch, in dem das Erbrecht geregelt ist. Und im bürgerlichen Gesetzbuch geht der Gesetzgeber davon aus, dass Kinder grundsätzlich Erben sind. Mhm. Wenn es mehrere Kinder gibt, dann erben sie nach Köpfen. Das heißt, wenn ich eine Tochter habe, wenn der Fragesteller eine Tochter hat,
also ein Kind
hat, mhm, ja, dann würde dieses eine Kind alles erben, wenn er kein Testament macht, was es gibt. Mhm. Wenn er jetzt von dieser gesetzlichen Regelung abweichen will, etwa weil es zwei Kinder gibt und er aber nur einem Kind das Haus vererben will, dann müsste er ein Testament errichten. Mhm. Und in diesem Testament müsste er festlegen, dass das eine Kind zur Erbin eingesetzt wird. Ja? Mhm. Wenn der Fragesteller nur ein Kind hat, dann...
Dann ist es, geht das die gesetzliche Erbfolge, und sonst müsste man ein Testament errichten.
Genau.
Eine weitere Frage, die, ich glaube, die haben Sie sogar mitgebracht, nämlich aus Ihrem Alltag, aus Ihrem Arbeitsalltag. Und zwar die Frage ist, ich kaufe einen Teil eines Doppelhauses, ist eh ähnlich diesem Thema, ich kaufe einen Teil eines Doppelhauses, kann ich über meinen Teil unbeschränkt verfügen?
Es ist so, dass es bisweilen vorkommt, dass Doppelhäuser in Form eines Wohnungseigentums errichtet werden. Mhm. Es kann aber auch als schlichtes Miteigentum errichtet werden. Und grundsätzlich, wenn sowohl im schlichten Miteigentum als auch im Wohnungseigentum hier nicht irgendwelche gesonderten Vereinbarungen gibt, die ein Vorkaufsrecht etwa vorsehen, ja, mhm, kann ich frei über diese Doppelhaushälfte verfügen. Ja, die Frage war, glaube ich, damals auch in dem Zusammenhang ein bisschen zu sehen, bringt es was für ein Doppelhaus Wohnungseigentum zu begründen? Ja? Okay. Grundsätzlich ist das in bestimmten Fällen ratsam, weil ich einfach da auch ein gesetzliches Gerüst habe für bestimmte Regelungen. Also das Wohnungseigentumsgesetz bietet für Objekte, die mehreren Personen gehören, wie das halt beim klassischen Wohnungseigentum der Fall ist, entsprechende gesetzliche Regelungen, und das ist durchaus sinnvoll. Und damals war auch gemeint, wenn ich zum Beispiel beim Doppelhaus einen Bereich renovieren muss und da aber den Ausstieg nur aus dem Nachbarhaus schaffe zum Beispiel, weil das so gebaut ist, nicht, dass man da schon vorweg sich eben anschaut, wie das funktioniert, oder mhm, wie ist der Sanierungszustand, wie ist der Erhaltungszustand ganz generell. Können wir nur gemeinsam hier bauliche Änderungen durchführen, ja, oder kann ich das auch alleine, und ja, will ich es überhaupt haben, wenn ich es nur alleine mache, also wenn nur eine Hälfte schön ist und die andere vielleicht
nicht. Ist ja die Frage, wie der andere Teil aussieht. Und wenn man sagt, naja, wenn ich sehe, dass der das nebenbei unter Anführungszeichen verfallen lässt, ist das ja auch für die eigene Bausubstanz keine, genau, gute Sache.
Genau, genau. Also mhm, das Beispiel sollte man halt sehen, dass man da im Prinzip ein bisschen auch was zukünftige Maßnahmen, vielleicht das Einvernehmen mit dem Nachbarn herstellt, bevor man hier wirklich...
gerade bei Doppelhäusern.
Genau, gerade bei Doppelhäusern.
Wo es wirklich nur einen Nachbarn gibt, sonst...
Genau.
Ja, eine Frage, offensichtlich ist ein spannendes Thema im Augenblick, Expat. Mhm. Und zwar, ich will eine Wohnung in Wien kaufen, kann ich die Notartermine auch digital erledigen?
Ja, also es ist.
Da hat es ja jetzt ein paar Änderungen auch gegeben. Genau.
Also seit nun schon mehr als einem Jahr gibt es die Möglichkeit, digitale notarielle Dienstleistungen anzubieten. Das heißt, unter Einhaltung eines bestimmten Verfahrens kann der Notar diese öffentlichen Urkunden, davon habe ich vorher schon gesprochen, auch digital errichten. Da ist eben die Voraussetzung, dass ein zertifiziertes Identifikationsverfahren durchlaufen wird. Da erhält der Notar bestimmte Parameter übermittelt, also wie zum Beispiel ein Ausweis, ein Video, eine Stimmprobe. Der Notar kann sozusagen hier schon vorweg, bevor er dann diese Beurkundung vornimmt, vergleichen die Eigenschaften, die Identität. Und bei dem Termin selbst muss dann eben dieser Ausweis vorgewiesen werden dem Notar. Man braucht eine digitale Signatur, also eine sogenannte Handysignatur, eine qualifizierte Handysignatur. Und dann kann auch der Notartermin digital stattfinden. Also ein Notartermin ist denkbar, Wohnung ist in Wien, Käufer sitzt in München, Verkäufer sitzt in Frankfurt.
Ist alles in Wien
kann alles
möglich.
Kann
alles. Das heißt, man muss nicht mehr zum Notar schauen. Es ist ja auch gerade in Zeiten wie diesen, wo auch sehr viele Besichtigungen digital erfolgen und wo die Leute vielleicht nicht so viel Zeit haben, muss sich einmal die Wohnung anschauen und sonst das halt dann noch einmal mit dem Makler oder mit der Maklerin durchgehen und sich am Handy die Wohnung noch einmal anschauen oder alles mehr oder weniger im digitalen Bereich machen. Also das ist auch möglich. Ich müsste die Wohnung nicht einmal gesehen haben.
Ja, also wenn ich mir das zutraue, wenn ich das einschätze und sage, das passt so, ich kenne mich da aus, müsste ich sie unter Umständen nicht einmal gesehen haben. Es ist aber so, was man schon sagen muss zu dieser digitalen notariellen Dienstleistung, dass das auch nur dann funktioniert, wenn die Beratungsebene auch gut funktioniert. Also ich muss schon auch dazugeben, das eine oder andere Meeting, ja, unter Umständen vielleicht getrennt, ja, also es wird nicht möglich sein, dass man einfach sagt, ja, wir machen einen Kaufvertragtermin und das wird unterschrieben. Der Vertrag, also man muss schon durchaus Zeit aufwenden, um hier das Gespräch mit den Vertragsparteien zu suchen, das Beratungsgespräch auch digital abzuwickeln, weil das ist dann die Grundlage, glaube ich, dass sich wieder die Parteien drüber trauen, über so eine digitale Signatur, weil doch, ich meine, wir sitzen jetzt auch Gott sei Dank zusammen und schätzen das, glaube ich, auch. Und es ist noch ein bisschen ein Hemmnis. Ja? Also es beginnt ein bisschen, dass Leute manchmal nachfragen, kann ich auch bei Ihnen einen digitalen Besprechungstermin haben, weil mich das interessiert. Das ist irgendwie logistisch einfacher und grundsätzlich in Einzelfällen spricht da nichts dagegen, das auch digital zu machen. Wenn man eine digitale notarielle Dienstleistung will und Expat ist, ja, dann braucht man es unbedingt. Da muss man sich vorher schon in einem Meeting zusammensetzen und abstimmen und kennenlernen und bestimmte Fragen hier einfach erörtern.
Man sieht ja auch, es ist vieles wird digitaler, aber es ist schon so, den Ansprechpartner, den braucht man. Das zeigt sich eigentlich in allen Bereichen.
Ja, also das wird auch immer so bleiben. Also, man könnte sagen, historisch haben sich die Notare gefürchtet, wie die Schreibmaschine eingeführt wurde und sind davon ausgegangen, dass es sie nicht mehr geben wird. Und die Nachfrage, muss ich sagen, ist sehr hoch. Man braucht gerade in diesen Zeiten, wo es ein uferloses Material gibt, ja, man setzt im Internet ein Häkchen und bestätigt damit seitenlange Verträge und Erklärungen, weiß überhaupt nicht, was da drinnen steht.
Ja.
Und da braucht es, glaube ich, schon immer diesen vertrauensvollen Berater, den man etwas fragen kann, der eine konzise Antwort geben kann, der sich da gut auskennt, der sich die Sachen auch anschaut und richtig rechtlich einordnet. Und die Menschen, glaube ich, wollen das ganz grundsätzlich, weil die Nachfrage ist doch sehr hoch, muss man sagen.
Von der Frau Alice Doppelmeier: Was genau ist eine Treuhandschaft? Wir haben ja zuerst kurz darüber gesprochen. Kann ein Notar oder eine Notarin diese auch übernehmen?
Ja, also Treuhandschaften sind ein großer Teil der notariellen Dienstleistung.
Okay.
Also natürlich kann eine Notarin eine Treuhandschaft übernehmen und weiß natürlich die Spielarten. Was es genau ist, das ist eben, da bin ich vorher vielleicht stecken geblieben, es ist ein Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer und dem Notar. Der kann von denen nicht mehr geändert werden, von Käufer und Verkäufer, weil der Notar ist auch Vertragspartner. Und ohne Zustimmung des Notars oder der Notarin kann dieser Vertrag nicht aufgelöst werden.
Also der Kaufvertrag, sagen wir jetzt.
Der Treuhandvertrag.
Der Treuhandvertrag.
Okay, ja. Und dieser Treuhandvertrag ist eben die Grundlage für die Treuhandschaft, wo der Treuhänder in seiner Rolle beauftragt wird, etwas zu verwahren und bei Eintritt bestimmter Voraussetzungen auszufolgen. Das heißt, der Treuhänder wird ermächtigt, wenn die Grundbuchseintragung erfolgt ist, wenn die Lasten gelöscht sind, wenn möglicherweise ein finanzierendes Kreditinstitut einverleibt ist, dann darf er den Geldbetrag an den Verkäufer ausfolgen.
Das heißt, der Käufer überweist sozusagen das Geld an den Treuhänder und der hat bestimmte Voraussetzungen, unter denen er das Geld erst auszahlen darf. Und das ist zum Beispiel, also wenn der Käufer eingetragen ist, wenn die vertraglichen Regeln, die ausgemacht wurden, eingehalten worden sind, dann wird das Geld an den Verkäufer überwiesen.
Genau. Und da gibt es halt dann verschiedene Spielarten. Möglicherweise möchte der Verkäufer die Wohnung noch ein Jahr nutzen. Der Käufer möchte aber sicher sein, dass er sie bekommt. Mhm. Dann kann man ihm natürlich nicht gleich den ganzen Kaufpreis geben. Dann muss man sagen, gut, wenn du mir eine Übergabebestätigung bringst, dass du die Wohnung übernommen hast, wenn ihr euch sozusagen nach Ablauf dieser Frist einig seid, dann kann ich den Restbetrag ausfolgen. Das ist eben diese Rolle des Treuhänders. Der ist sozusagen unabhängig, der agiert völlig frei, also der darf sich keinen Beschränkungen unterwerfen, die er nicht erfüllen kann. Okay, ja. Umgekehrt wieder ist er nicht derjenige, der in irgendeiner Form Gewährleistungsdinge oder so weiter beurteilen kann. Ja, also das heißt jetzt aber nicht, dass er sagt, so, jetzt gefällt mir die Wohnung nicht mehr, jetzt überweise ihn bitte nicht. Ja, sondern das ist in Wahrheit eine vordefinierte Rolle, die gut erklärt wird, was für Schritte setzt der Notar, passt das den Vertragsparteien und dann muss er sie durchführen, diese Schritte. Dann kommt er nicht mehr zurück sozusagen.
Jetzt ist mir, ist es öfters, dass man sagt, okay, wir einigen uns, aber erst in einem Jahr ist die Übergabe?
Es ist kein Standardfall, aber es kommt durchaus vor. Ja, es kommt durchaus vor, weil oft ist es so, dass man eine größere Wohnung erwirbt oder ein Haus baut und da diese Übergangsphase braucht, weil man ja dort noch nicht wohnen kann. Gleichzeitig möchte man aber schon einen Teil des Wertes der Wohnung dort sozusagen verbauen. Und in so einem Fall kann man das durchaus machen.
Also es gibt auch da alle möglichen Spielregeln.
Natürlich, ja. Man kann auch diesen Kaufvertrag als Notariatsakt errichten. Und dieser Notariatsakt kann als vollstreckbarer Notariatsakt errichtet werden. Das heißt, man kann die Übergabe auch vollstreckungswirksam machen, dass man im Bedarfsfall hingehen kann und sagen kann, das ist mein Titel, das musst du jetzt sozusagen, das wird exekutiert.
Du musst jetzt ausziehen und weil ich habe, okay.
Genau. Also zumeist behilft man sich mit einem Rückbehalt, aber theoretisch kann man die Übergabe auch vollstreckbar machen.
Das sind zum Beispiel auch so Dinge, wo Sie dann die Käufer oder Verkäufer beraten, wie man das in einer möglichst fairen Form macht und welche rechtlichen Vorteile oder Möglichkeiten es dann gibt.
Genau so ist es, ja.
Nachdem im Augenblick keine Frage da ist, eine andere auch sehr spannende. Ich möchte für meinen Sohn eine Immobilie kaufen. Soll ich als Käufer auftreten und die Wohnung dann meinem Sohn schenken oder gibt es andere Möglichkeiten?
Also grundsätzlich wenn man für ein Kind eine Wohnung erwirbt, dann glaube ich, wäre es an erster Stelle zu überlegen, ob nicht das Kind bereits als Käufer auftritt, weil man ja immer Übertragungsvorgänge hat. Und jede Übertragung verursacht natürlich Kosten, Steuern. Also man sollte nicht leichtfertig sagen, naja, ich kaufe es jetzt einmal und in einem halben Jahr schenke ich es dir. Sondern es sollten, wenn man es selbst kauft und dem Kind zur Verfügung stellt, sollten ein paar zusätzliche Überlegungen angestellt werden. Also wenn zum Beispiel der Sohn eine besonders risikoreiche Tätigkeit macht, ja, so dass er sozusagen, dass er vielleicht in Insolvenz gerät. Das sind so ganz enge Spezialfälle, wo man sagen kann, na, besser ist es bei den Eltern aufgehoben. Und wenn die das Geld haben, können sie ja eine Wohnung kaufen, das ist ja legitim. Und dann könnte man eben da als Eigentümer auftreten und dem Sohn die Wohnung zur Verfügung stellen. Aber in der Regel wird man wahrscheinlich schon sagen, man gibt dem Kind das Geld zum Ankauf einer konkreten Wohnung.
Aber das sind ja eigentlich so Spezialfälle, wo Sie aus Ihrem Erfahrungsschatz schon wissen, worauf man achten sollte, also was auch mit dem Grund ist, einer Notar zu beauftragen, weil man einfach so viel gesehen hat und schon so viel erlebt hat und vermutlich auch an Dinge denkt, an die in dem Fall gerade überhaupt nicht denken.
Ja, natürlich, alles kann man nicht wissen. Man kann auch nicht so ganz in die Zukunft schauen. Aber man hat sehr viele Geschäftsfälle, die einem begegnen. Mhm. Und man kann aus diesen Geschäftsfällen natürlich immer wieder Ableitungen treffen. Mhm. Was trotzdem bleibt und was wichtig ist, Notarinnen und Notare sind keine Entscheider. Also die entscheiden Sachen nicht. Die Entscheidung muss jemand treffen, der wirtschaftlich betroffen ist. Mhm. Ja, und das sind die Klientinnen und Klienten. Und daher kann man ein paar Aspekte aufzeigen, das ist gut und sinnvoll, aber die letzte Entscheidung, auf die man hinarbeitet, muss natürlich die Klientin und der Klient treffen. Mhm.
Eine Frage, ja, wir haben sie zwar schon am Anfang ein bisschen angesprochen, aber die Fragen tauchen immer auf. Es geht natürlich immer um die Sicherheit, was das Grundbuch betrifft. Frage lautet, wie erfahre ich, ob es der Wahrheit entspricht, dass das Haus lastenfrei übergeben wird?
Es ist eine vertragliche Bedingung, Lastenfreiheit. Das heißt, man nimmt in den Vertrag konkret auf, welche Lasten übergeben werden und welche Lasten aus dem Grundbuch herausgelöscht werden müssen. Das ist eine vertragliche Vereinbarung. Mhm. Lastenfreiheit bedeutet ja auch in weiterer Folge Bestandsfreiheit. Also es darf überhaupt ein Dritter keine Rechte haben an dem Haus, das ich haben will. Mhm. Ja. Und das wird im Rahmen einer Treuhandschaft, soweit es Menschen möglich ist, wird das eben abgesichert. Also es gibt natürlich einmal das Grundbuch, ist eine ganz wichtige Erkenntnisquelle, aus dem man diese wesentlichen Informationen bekommen kann. Es gibt aber natürlich auch manche Fälle, wo es auch außerbücherliche Lasten gibt. Also zum Beispiel ein Darlehen, das bei einer Hausverwaltung aufgenommen wurde, das nicht verbüchert wurde, mit dem etwas im Haus saniert wurde. Ja. Das muss man dann entsprechend bei der Hausverwaltung erfragen, ob es da, sieht man wieder aus den Betriebskosten, wenn da monatlich so etwas zurückgegeben wird. Ja. Und das darf man natürlich nicht verschweigen als Verkäufer. Da kann man nicht sagen, ja, das sind die Betriebskosten, da steht es eh drin, passt schon. Ja. Ich muss schon wissen, ob ich da noch 20.000 extra irgendwann auch über die Jahre zurückstottern muss. Mhm. Das ist im Wesentlichen auch Teil einer Transaktion, soweit das eben Menschen möglich ist. Ja. Mhm. Es kann natürlich sein, dass Dinge auch einmal verschwiegen werden, aber zumindest die großen Brocken, also da führt kein Weg vorbei, weil natürlich keiner, wenn das im Grundbuch nicht eingetragen ist, wirkt es ja auch nicht gegen einen Erwerber. Ja. Mhm. Und sobald der Erwerber im Grundbuch ist und der Notar fragt natürlich auch noch am Tag der Vertragsunterfertigung das Grundbuch ab. Und er fragt noch, wenn er das Grundbuchsgesuch überreicht, fragt er das Grundbuch ab. Und wenn er auszahlt, fragt er es dann natürlich noch einmal ab. Also wir schauen da schon oft hinein und sehen eigentlich dann immer den Zustand und können damit sehr, sehr, sehr viel absichern.
Mhm. Eine weitere Frage von Sebastian. Mein Bruder schenkt mir unser Elternhaus. Er will ein lebenslanges Nutzungsrecht haben. Muss ich etwas beachten?
Natürlich, also zunächst kann man froh sein, wenn man so einen Bruder hat, der einem was schenkt, das Elternhaus schenkt. Aber das Nutzungsrecht, das lebenslange Nutzungsrecht muss ausdefiniert sein. Also es muss schon geregelt sein, was mit diesem Nutzungsrecht in Verbindung steht. Das ist ganz wichtig, gerade bei einer Immobilie, gerade bei einem Haus ist das ganz wesentlich.
Kurz. Nutzungsrecht, was heißt das genau?
Ja, das heißt, dass er das er entweder alleine oder gemeinsam mit dem Bruder das Haus nutzen darf, uneingeschränkt nutzen darf, das Haus, den Garten, dass er dort ein Gebrauchsrecht hat.
Das heißt, wenn der Sebastian fragt, mein Bruder schenkt mir unser Elternhaus, dann hat er als Beschenkter sowieso ein Nutzungsrecht, weil es ja dann sein...
Nicht unbedingt. Also das kann man ausgestalten. Man kann sagen, ein gemeinsames.
Ja.
Oder er sagt, nein, ich möchte es dir schenken, aber ich möchte lebenslang drin wohnen, ohne dass du drin wohnst. Und dann kommen natürlich weitere Fragen. Na, wie soll das ausgestaltet sein, das Nutzungsrecht? Ja. Was musst du bezahlen? Musst du dann die Betriebskosten bezahlen oder soll das der Geschenknehmer bezahlen? Ja? Also wer ist für die Erhaltung verantwortlich? Was für Regelungen treffen wir da? Ja? Du musst das nur erhalten, aber du musst das nicht erneuern. Also ich lasse mir das Haus schenken und das verfällt dann, nicht? Mhm. Zum Beispiel. Ja? Und dann ist auch irgendwo eine Grenze. Natürlich erneuern muss es der Nutzungsberechtigte dann wohl auch wieder nicht. Ja? Also das muss alles angesprochen werden.
Das finde ich interessant, weil normalerweise, ja, sitzt man zusammen und sagt, du, ich schenke dir das Haus. Und er sagt, ja, super, aber ich will halt nur drinnen wohnen. Und sagt, ja, ist in Ordnung, dann wohnst du halt drinnen. Und dann kommen erst diese ganzen Feinheiten, eben wie gesagt, wer dafür wer für den Erhalt zuständig ist, wer die Betriebskosten zahlt und so weiter.
Also so, dass man in Wahrheit in Zukunft nicht mehr drüber reden muss, weil... Weil wenn man sagt, so, da ist jetzt die Abrechnung gekommen, das sollst eh du. Na, eigentlich hätte ich mir das so nicht vorgestellt, ja, dass ich da jetzt dann die Kosten auch noch bezahle.
Nicht? Das heißt also im Vorfeld, wie gesagt, alles klären, was nur irgendwie ist, um sich im Nachhinein nicht mehr zu streiten. Weil wenn man sich nämlich, wenn man nämlich den, ich sage immer, wenn man den Notar im Vorfeld nimmt, da spart man sich den Anwalt hinten nach.
Das kann man so sagen,
ja. Ja, und das, der wird dann richtig teuer. Eine Frage. Okay, dann machen wir bei den Live-Fragen weiter. Welche Dokumente brauche ich beim Kauf einer Immobilie unbedingt? Wird es komplizierter, wenn ich nicht österreichischer Staatsbürger bin?
Also grundsätzlich beginnt man einmal mit dem Grundbuch und holt sich die Informationen aus dem Grundbuch. Das heißt, die Fragestellerin bräuchte jetzt nicht unbedingt sofort Dokumente mit, sondern man würde als einen ersten Schritt einmal den Grundbuchsauszug anschauen. Und aus dem Grundbuchsauszug heraus würde man dann definieren die weiteren Unterlagen, die man eben benötigt. Also im Fall von Wohnungseigentum, beispielsweise einen Wohnungseigentumsvertrag oder eine Benutzungsvereinbarung oder eben Anfrage bei der Hausverwaltung oder aber auch Anfrage bei, bei Pfandgläubigern, die im Grundbuch stehen, gegen welchen Betrag sie aus dem Grundbuch weichen. Und dann muss man dann eben so einen Ablaufplan definieren. Es wird komplizierter, wenn man nicht österreichischer Staatsbürger ist, wenn man auch nicht EU-Staatsbürger ist. So vereinfacht gesagt, weil man dann eine sogenannte grundverkehrsbehördliche Genehmigung braucht. So etwas gibt es in jedem Bundesland. Unterschiedliche Voraussetzungen für die Erlangung dieser Genehmigung. Und die grundverkehrsbehördliche Genehmigung ist eine zeitliche Verzögerung.
Okay.
Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Voraussetzungen vorliegen, damit man diese grundverkehrsbehördliche Genehmigung überhaupt erlangen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel, ich darf jetzt einen Durchschnittsfall schildern, wenn man hier unbefristeten Aufenthalt hat, berufstätig ist, mit seiner Familie wohnt, dann sind das alles so Dinge, die natürlich das soziale Interesse an einer Genehmigung dieses Erwerbsvorganges begründen. Mhm. Ja? Und wo man dann eben diesen Erwerbsvorgang auch genehmigt bekommt. Diese Grundverkehrsbeschränkungen haben eigentlich zum Ziel, der lokalen Bevölkerung nicht sozusagen durch finanzkräftigere Ausländer den Kauf einer Immobilie zu erschweren. Ja?
Ja.
Also das ist so, dass Immobilien sind ja etwas, was man für Grundbedürfnisse braucht. Das ist ja kein Sammlerobjekt. Das spricht nichts dagegen, wenn man das kann. Aber grundsätzlich, aber für die breite Masse ist es etwas lebensnotwendig, eine Lebensgrundlage. Und deswegen gibt es in allen neuen Bundesländern solche Grundverkehrsbeschränkungen.
Mhm. Dass man da also, dass man, wenn man ausländischer Staatsbürger ist, dass man gewisse zusätzliche, sage ich jetzt einmal, Bestätigungen braucht, dass es auch.
Genau, dass man eben nachweist der Behörde, dass es ein entsprechendes soziales Interesse gibt, dass ich diese Wohnung brauche. Eben weil ich hier arbeite, es kann ja gute Gründe geben, dass ich da nicht ungleich behandelt werden soll. Ja? Und das knüpft an die Staatsbürger.
Und noch ganz kurz zurückzukommen, und wenn man sagt, welche Dokumente brauche ich für mich, wenn ich Österreicher bin als Käufer, im Endeffekt, ich sage es jetzt mal, Kaufvertrag und Pass.
Reisepass, Staatsbürgerschaftsnachweis.
Okay.
Ja, beides ist möglich. Ja.
Gut.
Solche Unterlagen brauche ich. Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt so gemeint war, sondern eher...
Ach so, welche
eher Dokumente man... Wenn ich mich für eine Immobilie interessiere, worauf muss ich achten? Also was brauche ich dann für Dinge, die man anschaut? Nicht? Dass man sich dann ausweisen muss, ist, glaube ich, eh klar.
Okay. Danke. Ja, ich lasse mich scheiden. Was passiert mit unserem gemeinsamen Haus? Ich möchte weiterhin dort leben.
Ja, also wenn man gemeinsam unter einem Dach lebt und sich scheiden lässt, muss man natürlich jetzt nicht nur die Scheidung rechtlich beim Gericht passieren, sondern es muss wohl auch eine Einigung getroffen werden, wer das Haus weiter benutzen darf. Und da kann auch nur geraten werden, dass man sich da bestmöglich mit dem Partner, auch wenn die Beziehung gescheitert ist, ins Einvernehmen setzt. Ja. Also wenn das Gericht das entscheiden muss, dann spielen natürlich bestimmte Dinge eine Rolle. Wo betreue ich Kinder, müssen die dort wohnen und so weiter. Also da gibt es schon Rechtsbestand, der Streitfragen entscheiden kann. Aber grundsätzlich sollte man da sehr, sehr gut an einer Lösung arbeiten.
Stimmt ja auch, weil im Endeffekt ist es auch, wer erhält das Haus, wie kann man das überhaupt erhalten? Es geht auch immer um die Größe, also es ist schon, ja, eigentlich ist es in so einem Fall fast, ich meine, es klingt jetzt, ich weiß, wenn man mal streitet, ist es eh schon schlimm, aber man sollte ja eigentlich schon im Vorfeld zum Notar gehen und sagen, wie könnte man das bestmöglich lösen?
Es gibt auch so Eheverträge natürlich, wo man schon hineinschreibt, dass im Falle einer Scheidung der eine Ehepartner das Vorkaufsrecht hat und das Haus erwerben kann und der andere auszieht und so. Solche Dinge gibt es natürlich, aber das ist halt auch eine Momentaufnahme, ja, weil das Leben verändert sich ja, nicht? Wenn dann Kinder dazukommen, dann ist das vielleicht dann auch im Endeffekt so nicht effektuierbar, ja. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man hier wirklich vernünftig ist, erwachsen ist, versucht aus jeder Situation und Umständen auch mit Hilfe aus anderen Bereichen eine Lösung zu finden. Aber nur zu sagen, ich möchte drinbleiben, das ist natürlich zu wenig. Also das muss natürlich schon vereinbart sein, wenn das im Eigentum von Eheleuten steht. Mhm.
Eine weitere Frage, ich will mein Haus meiner Tochter überschreiben lassen. Darf ich dann weiter im Haus wohnen? Und eine Zusatzfrage, hat mein Sohn einen Anspruch? Also wenn nach der Frage dürfte es eh schon Herausforderungen interne geben, aber ja.
Das ist so ein bisschen auch gespiegelt, die Frage von vorher natürlich, weil ich kann das Haus verschenken und ich kann mir etwas zurückbehalten. Mhm. Also ich würde mir ein Wohnungsgebrauchsrecht zurückbehalten, wenn ich selbst nutzen will, wenn ich selbst nutzen oder vielleicht einmal vermieten will, dann muss ich mir ein Fruchtgenussrecht
vorbehalten. Das heißt, ich will das Haus meiner Tochter überschreiben lassen, geht. Ja. Darf ich weiter im Haus wohnen?
Ja, wenn ich mir ein Wohnungsrecht zurückbehalte, natürlich.
Auch hat mein Sohn einen Anspruch.
Genau, und das ist und das etwas, ist genau, also Kinder haben einen Pflichtteilsanspruch. Mhm. Und dieser Pflichtteilsanspruch, der wird auch nicht dadurch getilgt, indem man etwas zu Lebzeiten an ein anderes Kind verschenkt, sondern das muss dann bei der Berechnung des Pflichtteilsanspruches in Anschlag gebracht werden. Also jetzt im Zeitpunkt der Schenkung besteht kein Anspruch. Okay. Aber sollte ich versterben, wenn ich meiner Tochter das Haus geschenkt habe und mein Sohn hat nichts bekommen, dann bekommt er eben einen Pflichtteil auch von diesem Haus ausgerechnet.
Mhm. Das heißt, und der muss auch bezahlt werden?
Der muss auch bezahlt werden,
ja. Mhm. Noch eine Frage aus dem Chat. Was wären typische Stolpersteine oder Fehler bei Liegenschaftstransaktionen? Also ich glaube, da könnte man jetzt lange drüber reden, aber es gibt sicher so ein paar Klassiker, denke ich mir.
Oder? Ich glaube, ich habe da so ein bisschen die Überschrift rosarote Brille. Also man soll sich nicht schönreden. Ja.
Okay.
Man soll vielleicht auch mal ein zweites, ein drittes Mal hingehen. Ja. Also sich eine Immobilie anschauen und eben da wirklich gut überlegen, ob das einem passt. Ja. Ich mache jetzt ein Beispiel, man soll sich eine Wohnung zu unterschiedlichen Tageszeiten anschauen. Ja, so einfache Dinge, ja, so dass man sagt, ja, ist es da in der Nacht eh ruhig oder ist es da gerade besonders laut oder keine Ahnung, was es da für örtliche Gegebenheiten gibt, die man berücksichtigen muss. Und da eben darauf achten, dass man nicht zwanghaft Dinge schön findet, so dass man nicht sagt, naja, das war nicht so, aber dafür waren drei andere Sachen wirklich, wirklich, wirklich sehr schön. Man soll sich schon sehr prüfen, ob das wirklich das Richtige ist. Also die rosarote Brille würde ich da einmal bei der Überlegung, eine Immobilie anzuschaffen.
Und auch bei der Betrachtung der Immobilie.
Bei der Betrachtung der Immobilie würde ich das vorausschicken. Dann würde ich sagen, man muss natürlich auch sehen, den finanziellen Aufwand, den es mitbringt. Also das ist auch eine große Belastung für Menschen, wenn sie sich zu sehr hier in irgendwas versteigen und hier zu hohe Investitionen tätigen, die vielleicht dann auch für Druck sorgen. Das ist das eine. Und die Unterlagen, bevor man eine Vertragserklärung gibt, genau prüfen. Das ist sehr wichtig. Also das wäre so ein Stolperstein, weil wenn ich die Vertragserklärung abgegeben habe, dann ist das Geschäft bewirkt. Dann gibt es eigentlich kein Zurück. Ja. Mhm. Und das sollte man natürlich wirklich gut berücksichtigen. Mhm. Auch wenn man ein nacktes Grundstück, also ein Baugrundstück oder so, dass man sich die Widmung überlegt, dass man sich wirklich auch, wenn man da im Endeffekt dann doch Abstand nimmt von einem Kauf, aber doch jemanden fragt, als Profi, was kann ich dort bauen? Gefällt mir das? Ja? Ist das die Größe, die ich haben will? Ja? Kann ich das Bauen noch finanzieren? Das ist ja auch ein bisschen in Bewegung jetzt, was die Ressourcen anbelangt, was die Baukosten anbelangt. Also da gibt es so ein paar Dinge, die man gut vorher überlegen muss. Bei der Liegenschaftstransaktion selbst sollte eigentlich, da braucht man professionelle Unterstützung, ja. Da sollte eigentlich nichts schief gehen. Aber ich würde eher sagen, eben bei der Betrachtung, wie Sie so schön gesagt haben, da sollte man wirklich genau hinschauen und bei der Sichtung und nicht sagen, und unter Umständen, das kommt leider manchmal vor, dass man sagt, ja, da war man dann zu langsam, da hat man das nicht gekriegt. Man darf in diesen Dingen nicht immer nur die Nachteile sehen. Ja? Also man muss auch sagen, wenn es geprüft werden muss, muss es geprüft werden. Ja? Da habe ich nichts davon, wenn ich zu schnell ist. Das ist eine Lebensentscheidung oft. Ja?
Natürlich, und dann sollte man auch wirklich ganz genau schauen. Wir haben noch ganz kurz ein bisschen Zeit und eine persönliche Frage noch. Offensichtlich, mich würde Ihr beruflicher Werdegang interessieren. Wie sind Sie Notar geworden?
Es ist so, dass ich einmal im Gespräch meiner Eltern als Pubertierender mitgekriegt habe, dass Notar ein besonderer Beruf ist. Ich habe keine familiäre Vorbelastung, ich bin nicht vorbelastet. Ja. Und seit der Zeit habe ich mir gedacht, ich mache das einfach. Ich habe keinen Blick dafür gehabt oder keine Idee gehabt, dass ein Notar wirklich macht. Ja. Ich hatte aber einen Schulkollegen, dessen Vater Notar war. Ja. Und dem habe ich in der Schule mal so flapsig hingehört, du, das tät ich auch gern machen. Ja. Und als der dann, der hat sich Jahre später erinnert und hat mich gefragt. Und so hat das dann ein bisschen seinen Lauf genommen. Ja. Mhm. Und ich liebe diesen Beruf, weil man viel mit Menschen zu tun hat, weil man viel Positives bewirken kann. Und ich glaube auch, dass in uns eine bestimmte Rechtskultur ganz wichtig ist und da sind Rechtsberater, wenn ich das so sagen darf, in unterschiedlichen Bereichen, einfach wirklich ganz maßgeblich. Gut ausgebildete, seriöse Rechtsberatung ist für die Menschen wichtig und das macht mir viel Freude.
Schöner Abschluss, Herr Dr. Ulrich Voigt. Schön, dass du Zeit gehabt hast, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Bei Ihnen möchten wir uns bedanken fürs Zuschauen. In einer Viertelstunde geht es dann schon wieder weiter mit unserer letzten Moderation mit der Frau Magister Magdalena Brandstätter von Duader Rechtsanwälte. Auch Immobilienrecht leicht verständlich erklärt mit praktischen Tipps und jeder Menge Fragen, die natürlich sich im Zuge einer Immobilientransaktion ergeben. Und dazwischen bzw. nachher können Sie noch schauen auf www.erstewohnmesse.at/digital und dort gibt es jede Menge spannender Wohnungsprojekte zu finden.
Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Erste Wohnmesse-Experten-Talk. Auf www.erstewohnmesse.at findest du viele weitere spannende Talks, topaktuelles Immobilienwissen und tolle Objekte in Wien und Umgebung. Hat dir diese Episode gefallen? Dann teile unseren Podcast doch mit Freundinnen und Freunden, Familie oder Bekannten, damit auch sie vom Know-how unserer Gäste profitieren können. Folge der Erste Wohnmesse auf Social Media und bleibe top informiert. Die Links dazu findest du in den Shownotes.